Bevor heute Abend die Gäste einziehen auf dem grünen Hügel zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele, unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel wird ja wieder erwartet, zur Premiere des Tannhäuser, kontaktieren wir unseren Mann vor Ort, SWR2-Musikredakteur Bernd Künzig, ist seit gestern schon in Bayreuth. Bernd, du hast ja schon viele Opernpremieren erlebt, aber ich schätze, wenige sind von so viel Aufmerksamkeit flankiert, auch über Musiktheaterkreise hinaus, wie die Bayreuther Premieren zur Festspieleröffnung. Warum sind diese Festspiele immer noch von so viel Hype begleitet? Ist das einfach gute Marketingarbeit oder hat es auch künstlerische Gründe?
Ja, guten Morgen nach Baden-Baden erst einmal. Und das hat weniger Marketinggründe, das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber du hast es ja schon erwähnt, Angela Merkel wird hier erwartet. Das ist natürlich immer auch ein bisschen ein Staatsakt, die Eröffnung der Bayreuther Festspiele. Man gibt sich natürlich gerne, dass das immer noch ein Privatfestival sei, geleitet von der Familie Wagner. Aber da steckt natürlich viel öffentliches Geld drin. Insofern ist das natürlich ein Staatsfestival. Das ist das eine. Das ist sozusagen der politische Teil dieses Festivals. Das andere ist natürlich der künstlerische, denn das Bayreuther Festspielhaus ist, glaube ich, einmalig, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt. Das hat sich Richard Wagner dahin gebaut und das hat eine ganz, ganz spezielle Akustik durch den abgedeckelten Orchestergraben. Das ist im Prinzip so, wie er das 1876 eröffnet hat, ist das eigentlich bis heute so geblieben. Das heißt, man hat diesen authentischen Wagner-Klang in diesem Festspielhaus und schon diese Akustik macht das natürlich einmalig und das ist schon das Epizentrum, kann man sagen, der Wagner-Rezeption. Vor allen Dingen mit den Stücken, die für die Bayreuther Festspiele komponiert worden sind, also explizit die Ringtetralogie und dann das letzte Stück, der Parsifal, der ja für das Festspielhaus komponiert worden ist. Sukzessive hat man dann die anderen Stücke nach dem Tod von Wagner hier aufs Programm gesetzt. Man hatte auch immer mal Überlegungen gehabt, andere Komponisten hier zu spielen. Wieland Wagner war ein großer Orff-Regisseur. Da gab es die Überlegung, Karl Orff hier zu machen. Verdi war auch mal im Gespräch, aber ich glaube, dass das gar nicht so funktioniert. Und deswegen ist diese Einmaligkeit des Gesamtwerks von Wagner bis auf die frühen Opern, das ist schon einmalig auf der Welt. Und deswegen hat das natürlich auch diesen entsprechenden künstlerischen Hype.
Jetzt ist heute Abend Eröffnung, wie jedes Jahr mit einer Premiere. In diesem Jahr ist es der Tannhäuser mit zwei Bayreuth-Debütanten, dem Dirigenten Valeri Gergiev und dem Regisseur Tobias Kratzer. Bisher und auch in diesem Jahr war es immer so, dass alles bis zur Vorhangöffnung top secret war, wie sich das anhören wird und wie sich anschauen wird. Ist da in diesem Jahr trotzdem vielleicht schon was durchgesickert? Wird man vielleicht einen Skandal erleben? Kann man da was erahnen, was wir heute Nachmittag auch im ARD-Radio-Festival erwarten dürfen?
Naja, also mit dem Skandal, das ist natürlich immer etwas spekulativ. Man kann sich ein paar Dinge natürlich auch denken, wenn man Tobias Kratzer kennt. Es sind natürlich jetzt auch schon ein paar Dinge durchgesickert. Er hat auch in einem Interview schon einige Andeutungen gemacht, wie er versucht, in den Tannhäuser anzulegen. Man muss dazu sagen, Tobias Kratzer hat den Tannhäuser ja schon mal gemacht in Bremen. Allerdings dort in der späteren Pariser Überarbeitung von 1864. Merkwürdigerweise haben die Bayreuther Festspiele eigentlich in der Nachkriegszeit immer so eine komische Mischfassung gemacht unter der Regie von Wieland Wagner. Und seitdem wird der eigentlich immer in der Dresdner Urfassung gespielt. Tobias Kratzer hatte sich das tatsächlich auch überlegt, das zu machen und hat den Passus, der im Vertrag drin war, dass es die Dresdner Fassung sein soll, streichen lassen, um sich das alles offen zu halten. Dann hat er sich doch für die Dresdner Fassung entschieden. Es gibt also wieder nicht die Pariser Fassung mit dem erweiterten Bacchanal. Und was man so hört, er hat wohl diese drei Akte in unterschiedlichen Stilrichtungen angelegt. Der zweite Akt soll wohl eine Imitation oder man kann auch sagen ein Zitat des Inszenierungsstils von Wieland Wagner, also der Neubayreuther Stil der 50er Jahre sein. Da wird es wohl Zitate geben. Es wird wohl auch andere Zitate aus anderen Bayreuther Tannhäuser-Inszenierungen geben. Es gab ja, die letzte Tannhäuser-Inszenierung war ein bisschen berüchtigt, gab es als Bühnenbild, nämlich eine Biogasanlage, was nicht alle verstanden haben. Das wird wohl auch zitiert. Es soll wohl auch ein Teil außerhalb des Festspielhauses stattfinden. Das hat mir hier gerade die Kollegin auch im Studio erzählt. Das soll um 17 Uhr etwas sozusagen im Freien stattfinden und dann ins Festspielhaus reingeführt werden. Und wenn man diese Inszenierung von Tobias Kratzer ein bisschen kennt, dann weiß man, er arbeitet natürlich auch viel mit popkulturellen Elementen da drin. Es gibt auch eine gewisse ironische Brechung und so weiter. Das kann man wahrscheinlich auch bei dieser Inszenierung erwarten. Das ist sicherlich für die etwas konservativeren Besucher, könnte das anstrengend werden. Da kann man dann auf die Reaktion mal gespannt sein. Es gab es aber allerdings auch schon bei Frank Castorf, der wurde auch immer kräftig ausgebuht, was ich vielleicht etwas übertrieben fand. Vielleicht noch zur musikalischen Leitung. Also Valerie Gergijew dirigiert ja hier das erste Mal in Bayreuth und das ist nicht ganz einfach, weil es, wie gesagt, diesen abgedeckelten Orchestergraben gibt. Und da die Kommunikation zwischen der Bühne und dem Orchestergraben ist ein bisschen diffizil. Man muss eigentlich immer ein Stück weit zeitversetzt vordirigieren. Und das muss man eigentlich erst einmal, ich würde mal sagen, üben. Jetzt ist Valerie Gergijew einer der viel beschäftigsten Dirigenten derzeit und er ist wohl auch immer relativ kurzfristig hier angereist. Manchmal auch ein bisschen zu spät, habe ich mir sagen lassen. Und da ist man dann gespannt, wie er eigentlich mit dieser doch akustisch nicht ganz unproblematischen, heiklen Anlage damit klarkommt. Und wie gesagt, er ist halt ein Hans Dampf in allen Gassen. Er dirigiert bei den Salzburger Festspielen ja auch den Simon Boccanegra, den er auch in Baden-Baden bei den Sommerfestspielen gemacht hat und diverse Konzerte auch bei den BBC Proms. Also das ist immer so ein bisschen hin und her fahren. Und das kann man gespannt sein, ob das tatsächlich funktioniert in der Konzentration. Aber er ist natürlich ein sehr, sehr erfahrener, ich will jetzt nicht sagen routinierter Dirigent, er ist ein sehr erfahrener Dirigent. Er kann natürlich auch den Wagner, das hat er schon mehrfach unter Beweis gestellt. Insofern, da kann man sehr gespannt sein, wie das wird.
Wir werden es erleben heute Nachmittag und dann die Kritiker auch und die Kritikerin hören wahrscheinlich morgen früh schon. Es gibt zu den Opern, die in Bayreuth aufgeführt werden, traditionell auch seit ein paar Jahren ein Begleitprogramm. Diskurs Bayreuth ist das überschrieben mit Konzerten und Diskussionsveranstaltungen. In diesem Jahr zum Thema Szenenmacher, wo Wagner als visionärer Künstler der Musik eben nicht nur performativ, sondern auch visuell gedacht hat, im Mittelpunkt steht. Und da ziehen diese Diskursveranstaltungen auch eine Linie ins Zeitgenössische, zum Beispiel mit einer Auftragsarbeit an den Komponisten Simon Steen Andersen oder einem Konzert am kommenden Dienstag, wo der Dirigent Peter Tilling ein Kammermusikprogramm dirigiert im Haus Wahnfried, wo John Cage, Karl-Heinz Stockhausen und Maurizio Kagel auf dem Programm stehen, aber auch ganz aktuell ist, zum Beispiel von Birte Bertelsmeier und Kaya Sayaro. Ben, was hat das mit Wagner zu tun? Das klingt erstmal so ein bisschen seltsam.
Also der Anlass jetzt dieses Diskurses in diesem Jahr, wie gesagt, der hat immer so ein Thema, ist Szenenmacher und der Anlass ist wohl der 150. Geburtstag von Siegfried Wagner, der natürlich ein wichtiger Szenenmacher für die Bayreuther Festspiele nach dem Tod von Cosima Wagner gewesen ist, der die Festspiele eben ein paar Jahre geleitet hat, bis er auch relativ früh gestorben ist. Es gibt auch eine andere Auftragsarbeit, das ist ein Stück mit dem Titel Siegfried, das hat allerdings jetzt nichts mit dem Wagnerschen Siegfried zu tun, sondern tatsächlich eben mit dem Sohn von Richard Wagner, Siegfried Wagner. Und für diese Produktion hat Feridun Sainoglu und das Libretto geschrieben und Günter Senkel die Musik gemacht, das wird da in dem Rahmen auch aufgeführt. Und der Diskurs versucht im Prinzip den Bogen zu schlagen, dass Wagner eben nicht nur ein Komponist ist, der im 19. Jahrhundert verwurzelt war, sondern eben auch in die Moderne vorausgeblickt hat. Das sind natürlich auch die letzten Werke. Und das Konzert, das Peter Tilling nächste Woche dirigieren wird, das ist ein sehr interessantes Konzert. Jetzt nicht nur wegen ungewöhnlicher Kombination, dass man hier John Cage spielt. Das Konzert findet ja in der Villa Wahnfried statt und zwar im großen Salon ist das geplant. Und man guckt durch die Fensterfront dieses großen Salons ja auf das Grab von Richard Wagner drauf. Und deswegen heißt dieses Konzert am Grabe Richard Wagners. Aber am Grabe Richard Wagners ist auch eine späte Klavierkomposition von Franz Liszt, die er aus Anlass des Todes von Wagner komponiert hat. Da ist eine Harmonik drin, die eigentlich auf das Werk von Schönberg schon vorausweist. Also hier geht es eigentlich in die Auflösung der Tonalität, was bei Wagner angedeutet wird. Bei Liszt wird es ein Stück weit vollzogen und dann geht das natürlich richtig in die Moderne rein. Auf dem Programm steht aber zum Beispiel auch ein Stück von Pierre Boulez, nämlich die Rief 1, ein kürzeres Kammermusikstück von ihm, das aber in der Zeit entstanden ist, als er in Bayreuth auch den Ring dirigiert hat, nämlich von 1976 bis 80. Und diese Ringerfahrung von Boulez, das war ganz wichtig, weil er dort ein großes Orchester gehabt hat und er hat dann nochmal den Umgang mit dem Orchester neu gelernt, was ihn dann angeregt hat für seine späten Orchesternotation. Also auch da gibt es die Verbindung, warum das thematisch da drin ist. Und da versucht man natürlich eben auch diese Öffnung, die total wichtig und berechtigt ist, vor allen Dingen in musikalischer Hinsicht, den Wagner ist nicht nur einer, der zurückgeblickt hat, wo die Mythologie oder das Mittelalter eine Rolle spielt, sondern eben auch die Moderne. Und das ist auch eine Musik der Zukunft, wie er das ja selber auch genannt hat. Und zum Konzert selber habe ich kurz Peter Tilling befragt gestern. Wir haben uns getroffen und er erzählt auch ein bisschen was, wie dieses Konzert von ihm konzipiert worden ist und wer spielt.
Es spielen die Musikerinnen und Musiker des Festspielorchesters Bayreuth unter meiner Leitung und wir waren alle der Meinung, dass diese Räume hier nach neuer Musik und nach neuen Klängen schreien geradezu und dass man hier in Bezug auf Wagner, der ja die Moderne eigentlich eröffnet hat und der eigentlich ein visionärer, moderner Komponist ist, in diesen Räumen das sicherlich auch gut gefunden hätte, dass hier zeitgenössische Musik aufgeführt wird. Gleichzeitig werden wir aber auch Werke von Liszt, Wagner und Nietzsche spielen und es dadurch noch in einen Diskurs bringen zur Spätzeit Wagners, also zur Parsifal-Welt, die ja harmonisch unglaublich reich ist und diese Tür Richtung Moderne öffnet.
Peter Tilling, Dirigent des Konzerts am kommenden Dienstag im Haus Wahnfried im Rahmen des Diskurses Bayreuth. Bernd, man konnte dem Peter Tilling anhören, dass er wirklich brennt, auch für Zeitgenössisches und das Visionäre. Wie geht das denn bei ihm jetzt speziell mit Wagner zusammen?
Also es ist einfach so, dass Peter Tilling auch ein erfahrener Dirigent ist von neuer Musik. Er hat selber ein Ensemble für neue Musik, Risonanze Erranti in München haben die ihren Sitz. Und da macht er natürlich viele Konzerte mit zeitgenössischer Musik. Aber er war auch eine Zeit lang erster Kapellmeister am Opernhaus in Nürnberg, also nicht so weit weg von Bayreuth. Und er hat natürlich auch seine Wagner- und Bayreuth-Erfahrung nicht nur in Nürnberg gemacht. Er hat hier nämlich auch die letzte Tannhäuser-Produktion, die schon erwähnte, berüchtigte mit der Biogasanlage, die hat er hier in Bayreuth auch musikalisch geleitet. Und darüber hinaus ist er seit der Neuproduktion des Parsifal auch der musikalische Assistent von Semjon Bütschkow und hat auch in diesem Jahr die Einstudierung des Parsifal in Bayreuth geleitet. Und auch dazu habe ich ihn kurz befragt, wie denn das so ist mit der Einstudierung in Bayreuth und wieso die Stimmung ist im Moment.
Natürlich ist es einfach was ganz Besonderes, den Parsifal hier zu machen. Das ist ja eben wirklich zeitgenössische Musik. Das ist also Raummusik an dem Ort, an dem das Stück auch zur Aufführung gelangen sollte. Und wenn man das erlebt, jedes Mal ist es ein Wunder, wenn dieses Stück beginnt, wie der Raum beginnt zu klingen und dann erst hört man die eigentlichen Töne. Die Abschattierungen, die dort komponiert sind im Verhältnis zum Raum, das sind alles so unglaublich bestürzende neue Klänge. Das ist immer wieder ein Wunder, muss ich sagen.
Da klingt viel Begeisterung und Frische raus aus, ja, der Antwort von Peter Tilling, dem Dirigenten des Konzerts im Bayreuther Diskurs am nächsten Dienstag. Gute Stimmung scheint zu herrschen auf dem grünen Hügel in Bayreuth. Und apropos gute Stimmung, Bernd, zum Schluss noch die Frage. Bayreuth ist ja vor allem auch immer bekannt für Schwitzstimmung. Das Festspielhaus hat keine Klimaanlage wegen der Akustik. Das wird jedes Jahr wieder diskutiert, genauso wie die harten Holzstühle, die auch wegen der Akustik nicht gepolstert sind. Heute wird nun ein Hitzerekord an vielen Orten in Deutschland erwartet. Wie geht man damit in Bayreuth um?
Ja, also man muss natürlich erstmal dazu sagen, was schon erwähnt wurde, das Festspielhaus hat eben keine Klimaanlage. Wenn man da eine Klimaanlage reinbauen würde, das könnte man natürlich machen, das ist jetzt nicht einfach nur eine Geldfrage, dann würde natürlich die ganze Akustik kippen. Da müsste man die Stuhlreihen vergrößern, man bräuchte einfach mehr Platz. Und das würde natürlich auch Auswirkungen haben auf diese ganze Holzkonstruktion, wenn man das klimatisieren oder runterkühlen würde. Und da würde eben diese wirklich phänomenale, berühmte Akustik eben kippen. Natürlich hat Richard Wagner das als ein Sommerhaus hier hingestellt. Im Winter ist das wirklich richtig kalt. Also wenn man da auf der Bauprobe ist, was die Regisseure ja machen müssen, da bekommt man dann schon auch mal eine Decke ausgebreitet über die Knie, weil es wirklich dann richtig kalt ist. Im Sommer ist es dann eigentlich normalerweise gemäßigt, wenn wir nicht eben diesen Klimawandel hätten und so Spitzentemperaturen hätten. Es war allerdings im letzten Jahr auch schon so heiß und man muss natürlich irgendwie damit umgehen. Die Festspiele haben ja immer eine Stunde Pause zwischen den Akten. Man kann da im Park wandeln, spazieren gehen. Und so kann man es ein bisschen aushalten. Untertags hat man natürlich noch die Gelegenheit, einige der Museen zu besuchen. Man kann, was sich immer auch lohnt, in die Eremitage rausfahren. Das ist ja diese Parkanlage, diese wirklich sehr, sehr schöne Parkanlage von der Markgräfin Wilhelmine, der Schwester von Friedrich dem Großen, die sie da errichtet hat. Und das ist natürlich schön abgeschattet im Wald. Man muss halt ein bisschen rausfahren, aber da kann man sich ein bisschen erholen, ein bisschen erfrischen. Ansonsten muss man sich einfach in den Parkanlagen in den Pausen versuchen, im Schatten zu erholen. Das eine andere Getränk zu sich zu nehmen, das geht ja auch in der Umgebung des Festspielhauses. Anders geht das nicht. Und vielleicht einen Fächer mitnehmen.
Ich wollte gerade fragen, hast du einen dabei?
Ich habe dummerweise leider keinen dabei. Ich kann höchstens das Programmheft nehmen und mir damit zufächeln. Aber ansonsten muss ich es irgendwie aushalten.
Ja, ein paar Stunden Zeit hast du ja noch. Du könntest dir ja eventuell noch einen besorgen. SWR 2 Musikredakteur Bernd Künzig live aus Bayreuth, wo heute Nachmittag die Festspiele mit dem Tannhäuser eröffnet werden. Um 16 Uhr geht es los. Wir übertragen ab 15.05 Uhr schon mit Vorberichten live aus Bayreuth hier in SWR 2. Und wer auch visuell mit dabei sein möchte von den Kollegen des Bayerischen Rundfunks, gibt es auch einen Video-Livestream. Viel Spaß auf jeden Fall, Bernd Künzig, heute Nachmittag in Bayreuth. Und danke fürs Gespräch.
Ich danke auch.